On Records. Meilensteine der Musikgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von On Record, der Musikpodcast bei Eldoradio. Ich bin Clara.
Und ich bin Jared. Hallo.
Wir zwei, wir wollen euch kurz und knapp alle 2 Wochen ein wichtiges Ereignis aus der Musikbranche näher bringen, erklären Hintergründe und reden darüber, was das für Auswirkungen auf die Musikindustrie und die Gesellschaft hatte bzw. immer noch hat. Letzte Folge, da haben wir über Nirvana gesprochen, vor allem aber über ihr Album Nevermind und den Einfluss von Grunge auf die Musikindustrie. Ihr könnt die Folge jetzt schon nachhören. Was für ein Thema hast du uns denn heute mitgebracht, Jared?
Ja, wir bleiben erstmal in den 90ern und knüpfen auch thematisch an Nirvana und den Grunge an. Und zwar mit einer Band, die sich als Teil einer Gegenbewegung zum Grunge versteht. Die Rede ist von Oasis, der erfolgreichsten Band des Britpop.
Okay, das ist ja auch so aktuell. Oasis tourt ja gerade im Moment durch Europa und die Welt.
Absolut. Die feiern gerade ihr Comeback, denn vor über 15 Jahren hatte Oasis sich eigentlich schon aufgelöst. Und das Ganze, nachdem sie rasant zu Ikonen des Britpop aufgestiegen sind, dann aber auch rasant wieder abgestürzt sind, man muss es leider so sagen. Bei Oasis hat es echt das ein oder andere Mal ziemlich gekracht in der Karriere. Und ihr Zenit dauerte halt nicht lange an.
Ja, bei Oasis denke ich auch so an sehr viel Drama und wilde Schlagzeilen. Vor allem aber auch an so schnulzige Lieder wie Wonderwall und Don't Look Back in Anger.
Klar.
Aber eins nach dem anderen. Lass uns erstmal zurückgehen in die frühen 90er, in der Zeit, in der alles begann. Ich nehme an, die Geschichte von Oasis, die spielt sich in Großbritannien ab, denn wir reden ja über Britpop.
So ist es, Clara. Wir gehen ins Jahr 1991 in den Norden Englands und noch genauer nach Manchester. Dort wachsen die Bandmitglieder von Oasis in einfachen Verhältnissen auf. Noel und Liam Gallagher zum Beispiel, die zwei Brüder, wachsen in einem Arbeiterhaushalt auf mit einer Mutter, die selbst mit 13 Jahren aus Irland zum Arbeiten nach Manchester kam. Und einem Vater, zu dem die beiden auch ein sehr schwieriges Verhältnis haben.
Liam, der wird ja später der Frontsänger von Oasis und Noel der Gitarrist und Verfasser der Texte. Und vor allem um diese zwei Brüder wird es später noch viel Drama geben.
Genau, da, wie du schon sagst, reden wir später nochmal ausführlich drüber. Die beiden sind auch echt sehr öffentlichkeitswirksam, also so ein bisschen die Gesichter von Oasis, wenn man so möchte, die im Vordergrund stehen. Und genau, das Ganze beginnt, wie gesagt, 1991, in dem Moment, in dem Liam Gallagher als Sänger einer Rockband beitritt, die sich zu der Zeit noch The Rain nennt. In dieser Band sind bereits der Bassist Paul McGuigan, Tony McCarroll als Schlagzeuger und Paul Arthurs als Gitarrist. Liam findet den Namen The Rain doof und denkt sich dann so, ja, lass uns doch mal umbenennen. Die Wahl fällt dann auf Oasis, benannt nach der britischen Konzertlocation Oasis Leisure Centre, also auch keine besonders crazy Geschichte, die hinter dem Namen steckt. Er hat einfach das Wort Oasis gesehen und fand es irgendwie cool.
Ja, ist ein cooles Wort.
Genau, und das stand halt auf einem Poster von einer Band namens Inspiral Carpets und Liam hatte dieses Poster jetzt nicht zufällig irgendwie bei sich rumhängen. Das lag daran, dass sein Bruder Noel Gallagher, zu der Zeit, also 1991, mit dieser Band Inspiral Carpets getourt ist.
Okay, also nicht als Musiker, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern als Aushilfe, also als Roadie.
Genau, also Noel, sagst du schon richtig, hat zu der Zeit schon Songs geschrieben, fand in der Musikindustrie aber als Roadie statt. Also der hat Instrumente gestimmt für die Band und ist mit denen deswegen dann durch die ganze Welt getourt. 1991 steigt Noel dann aber auch noch, also im selben Jahr, in dem sich The Rain auch zu Oasis umnennt, in die Band mit ein, nachdem Liam ihn überzeugt. Und er macht das Ganze aber nur unter einer Bedingung. Er möchte alleiniger Chef werden und Komponist der Band. Und hat es irgendwie dann auch geschafft, die anderen Mitglieder zu überzeugen.
Also, das ist so wild. Also, imagine, du wirst in eine Band geholt und sagst dann erstmal, ich bin jetzt alleiniger Chef hier. Ich schmeiß den Laden. Wie können alle anderen dann sagen, ja fair, machen wir es so?
Ja, man weiß es nicht. Ne? Also scheint ganz gute Überzeugungsarbeit geleistet zu haben. Nein. Aber vielleicht hat er auch einfach eine natürliche Autorität. Ja, man weiß es nicht.
Wer weiß, ja. Damit ist Oasis also geboren. Mit einer klaren Rollenverteilung und Noel Gallagher als Chef der Band. Wie geht es denn nach der Gründung dann weiter?
Ja, also zunächst erstmal relativ unspektakulär. Oasis als Band mit den vollständigen Mitgliedern tourt durch den Norden Englands. Sie treten zu der Zeit in kleineren Clubs auf, erregen aber nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit. Das Ganze ändert sich im Mai 1993 in einem Club in Glasgow. Dort tritt Oasis auf und dort ist zu dem Abend auch der Chef der Plattenfirma Creation Records, Alan McGee.
Und konnte Oasis an dem Abend so überzeugen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also die Legende besagt, dass nach ganzen 3 Liedern Alan McGee entschieden hatte, Oasis unter Vertrag zu nehmen. Und das passiert dann letztendlich auch. Ob es wirklich nach 3 Songs schon entschieden war, das weiß wahrscheinlich nur er selbst. Aber genau, Oasis wird dann eben bei Creation Records unter Vertrag genommen. Und am 11. April 1994, ein Jahr später, erscheint dann auch schon die Debütsingle von Oasis, Supersonic. Und die kündigt auch direkt das bevorstehende Album Definitely Maybe an. Und mit dieser Single steigt Oasis auf Platz 31 der UK-Charts ein. Clara, wie würdest du das Lied beschreiben?
Also als Pop auf jeden Fall nicht. Wenn ich mir das an der Stelle mal so rausnehmen kann, Hard Rock ist es nämlich jetzt auch nicht, aber ist schon ruhiger. Aber es geht schon in so eine rockige Richtung mit lautem Schlagzeug und E-Gitarren-Solo.
Genau, das ist auch wichtig, dass du das ansprichst. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das Genre, dem Oasis zugeordnet wird, oder die Bewegung, die nennt sich zwar Britpop. Die Musik ist aber keine Popmusik, sondern Alternative Rock.
Okay.
Was genau Britpop alles ist, das sprechen wir gleich nochmal ausführlich an, aber das schon mal vorweg.
Okay, ich war nämlich sehr verwirrt, als es hieß, dass es Britpop
ja,
ist.
Ja, ein irreführender Name in der
genau,
Hinsicht,
das ja. Stimmt. Also die Stimme, muss ich sagen, von Liam, die ist irgendwie so sehr gepresst. Also dieses I need to be myself. So dieses irgendwie so, ja, sehr gepresst und sehr gedrückt. Und auch irgendwie etwas abgehoben, ich weiß es nicht. War das so denn dieser typische Oasis-Sound dann schon?
Also was du so beschreibst von den Instrumenten her, ist Oasis vor allem auch bekannt für diese Gitarren, die sie zu so einer, das nennt sich Wall of Sound, verzerren. Also die werden beim Produzieren mehrmals übereinander gelegt, elektronisch verzerrt und dadurch kann man dann die einzelnen Instrumente gar nicht mehr so krass raushören, sondern hat halt eben diese, ja, Wall of Sound. Ich finde, dieses Wortbild beschreibt das schon ganz gut. Und das hört man auf jeden Fall in Supersonic schon raus. Auch Liams Stimme, die im Vordergrund frei steht, ist charakteristisch für Oasis. Und das, was du meinst, dieses Gepresste, ich glaube, ein bisschen kommt das daher, dass Liam nasal singt. Wie man dann, weiß ich nicht, unter Menschen, die sich damit besser auskennen, sagen würde. Also genau, er singt nasal durch seinen Nasenkanal. Und das unterscheidet ihn auch von vielen anderen SängerInnen. Und eigentlich ist das eher untypisch und ja, gehört sich nicht für eine gute Singerstimme, aber er macht es halt so zu seinem Markenzeichen. Mm. Außerdem hat bei Oasis vieles so eine gewisse Simplizität. Das sind keine hochkomplexen Werke, in denen jetzt zig Instrumente übereinander gelegt werden. Aber auch das gehört irgendwie so zu Oasis dazu und auch das finde ich, hört man schon auf Supersonic raus. Außerdem typisch für Oasis die Texte von Noel. Das wird auch immer positiv hervorgehoben, wenn über die Band geredet wird, die so einen Optimismus und so ein Selbstvertrauen ausstrahlen. Das ist dann vielleicht auch das, was du so mit abgehoben oder arrogant meintest. Ne? Es hat schon sowas sehr Selbstbemächtigendes. Und ja, es ist natürlich auch ein bisschen gerade in Supersonic sehr extrem und kann dann auch abgehoben wirken. Ja, also ich würde schon sagen, definitiv charakteristisch für Oasis und das, was die Band ausmacht, das Lied Supersonic. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde den Song sehr episch und es ist safe einer meiner Lieblingssongs. Wie findest du das Lied?
Also ich finde den auch sehr gut. Ich muss sagen, von Oasis nicht mein favorite Song. Das ist definitiv Stop Crying Your Heart Out. Ich mag es einfach ein bisschen nostalgischer manchmal. Aber das Lied ist auch sehr gut. Und manchmal sind es auch einfach die simplen Songs, die es einem anschulen. Der Text ist nahbar, wie du schon sagtest. Es geht ja auch so ein bisschen um diesen Optimismus, den du schon erwähnt hast. Und musikalisch finde ich es auch einfach sehr cool. Es gibt mir einen guten Vibe auf jeden Fall. Mit dem Debütalbum Definitely Maybe steigt Oasis dann auch direkt in die Charts ein. Und im gleichen Jahr 1994 bringen auch Blur und Pulp sehr erfolgreiche Alben raus. Zwei weitere der größten Vertreter des Britpop. Das veranlasst die Medienwelt dazu, die Ära des Britpop offiziell einzuläuten. Das Face Magazine veröffentlicht im Mai 1994 auch eine Cover-Story, in der das Magazin das Wort Britpop erstmalig im Mainstream einführt. Ein paar Monate später benutzt es auch der Guardian in einem Artikel und spricht von einer Renaissance des Britpop, in der man sich gerade befände. Aber wir haben gerade schon darüber geredet, es ist kein Pop. Was genau ist Britpop denn dann?
Genau, also erstmal, du hast jetzt schon zwei weitere wichtige Vertreter genannt. Also neben Oasis, Blur und Pulp kann man noch Suede nennen. Das sind so die Big Four des Britpop, wird gesagt. Also so die vier erfolgreichsten Bands, die man so in der Öffentlichkeit mit dem Genre oder der Zeit assoziiert. Und ja, wir haben schon drüber geredet, ne? Der Sound von Britpop ist eben nicht zu verwechseln mit Popmusik. Es ist vor allem Alternative Rock, der sich durch diese hellen, catchy Rockmelodien auszeichnet. Was du schon meintest, ne? Es ist jetzt auch nicht wirklich so extrem. Mhm. Also hat schon auch so was Poppiges, Eingängiges.
Soll etwas Populäres sein.
Genau,
ne?
Genau.
Als sollte für viele Massen
das sein. Ist halt auch das, worauf dieses Pop in Britpop abzielt. Ne? Es ist halt die Musik, die in der Zeit in Großbritannien beliebt ist und populär ist, und inhaltlich geht es auch vor allem um so eine britische Identität und Themen, die die britische Gesellschaft ansprechen.
Ja, das hat Oasis anders als die anderen Bands gar nicht so explizit gemacht, oder?
Mhm. Also ja, absolut.
Vielleicht waren sie auch genau deshalb international erfolgreich. Also du hast am Anfang gesagt, dass man Britpop auch als einen Gegenentwurf zu Grunge aus den USA verstehen kann. Da haben wir letzte Woche drüber geredet, genau zu der Zeit war Grunge oder wurde Grunge populär. Wie ist denn das gemeint?
Also zunächst einmal ging es auch einfach darum, dass ein populärer Sound aus Großbritannien selbst kam und nicht von Übersee, also aus den USA, importiert wurde. Also es ging auch ein Stück wieder darum, so eine eigene britische Identität herzustellen, anstatt Einflüsse aus den USA, also dann in dem Fall Grunge, zu übernehmen. Aber auch inhaltlich ist Britpop schon eine Gegenansage zum Grunge, und das wird auch teilweise explizit so gesagt, denn die Lieder haben oft was Helles und Hoffnungsvolles, und das ist dann ja schon genau das Gegenteil von dem, was Grunge sein möchte.
Das sieht man ja auch bei Oasis, die schlagen ja auch oft hellere Töne an, auch im übertragenen Sinne. Haben die auch mal explizit was dazu gesagt, wie sich ihre Musik zu Grunge verhält?
Ja, tatsächlich schon. Also die wurden in einem Interview mal dazu gefragt, wie sie zu Nirvana stehen. Und da hat Noel Gallagher erstmal gesagt, er sei großer Fan von Kurt Cobain.
Okay, also kein Gegenentwurf zu Grunge und Nirvana?
Doch, das schon. Danach sagt er noch, ich zitiere wörtlich, ich brauche echt keinen Heroin-Junkie, der hierher kommt und heult, dass er sich hasst und sterben will.
Also das ist schon ein bisschen krass, diese Aussage. Also mal abgesehen davon, dass sie einfach komplett unsensibel ist. Dieser Mann, sie klingt so freaking arrogant. Also kein Wunder, dass es dann da auch später viel Drama gab. Ja, also man hat sich inhaltlich klar vom Grunge abgegrenzt und wollte dem halt auch eine andere Vision entgegensetzen. Was man an dem Zitat außerdem merkt, Oasis war ziemlich vulgär in ihrem öffentlichen Auftreten.
Ja, absolut. Das merkt man auch immer wieder. Und auch egal, welche Doku man schaut oder welche Biografie man sich durchliest, man kommt um diese Schimpfwörter und dieses explizite Reden nicht drumherum. Gerade Noel und Liam haben dabei auch manchmal so ein bisschen sowas von so Raufbolden oder Störenfrieden. Und ich finde, das hängt auch so ein bisschen oder das passt sehr gut zu deren Arbeiterschicht-Image, zu dieser vulgäre Ausdruck und dieser Slang. Da gehen wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf ein.
Okay, zurück zu Britpop. Nicht nur Oasis, sondern auch der Britpop generell wird mit dem Gegenentwurf zum Grunge in Verbindung gebracht.
Genau. Außerdem hat man sich im Britpop musikalisch an britischen Gitarrenpop der 60er inspiriert.
Wenn wir schon bei alten Artists aus dem UK sind, vor allem die Beatles spielen auch eine Rolle für Oasis. Also ich finde, das hört man schon raus, zum Beispiel an einzelnen Melodien. Und es gibt ja sogar Coversongs, oder?
Ja, absolut. Das sagt die Band auch selbst immer wieder. Noel meinte zum Beispiel mal in einem Interview, der Einfluss der Beatles für Oasis sei absolut und dass die Beatles auch die besten Melodien haben. Und einer der erfolgreichsten Songs von Oasis, Don't Look Back in Anger, klingt zum Beispiel sehr ähnlich zur Intro-Melodie des Liedes Imagine von John Lennon. Und es gibt sogar direkte Referenzen auf Beatles-Lieder, zum Beispiel wenn Liam Gallagher im Lied Supersonic über die Yellow Submarine singt und damit natürlich auf das Lied Yellow Submarine von den Beatles anspielt.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Es gab ja auch sogar eine Phase, in der Liam Gallagher die Haare wie John Lennon trug und ähnliche Sonnenbrillen mit gefärbten Gläsern getragen hat. Oasis macht also keinen Hehl aus ihrer Inspirationsquelle und ihrer Obsession für die Beatles. Verstehe ich auch, ist eine krasse Band, haben krasse Arbeit geleistet.
Gibt schlechtere Vorbilder. Ne?
Ja, also du hast gesagt, Noel, der war vorher Roadie bei einer anderen Band in Spiral Carpets. Hatten die auch musikalischen Einfluss auf Oasis, wenn wir gerade bei Inspirationsquellen sind?
Ja.
Die heißen ja sogar Inspiration.
Tja, naheliegend, dass sie auch andere Bands dann inspirieren. Ja, haben sie tatsächlich auch, laut Eigenaussage von Oasis. Die Inspiral Carpets, vielleicht einmal allgemein, sind Teil der sogenannten Manchester-Bewegung, die sich so Mitte, Ende der 80er formt und da auch ihren Höhepunkt hat. Das ist eine Szene aus Manchester, die Indie-Rock mit Elementen von Acid House und Psychedelica mischt, also vor allem mit elektronischer Musik. Und Noel war vor seiner Zeit bei Oasis laut eigenen Aussagen stark vernetzt in dieser Szene, mochte die Menschen, aber auch die Musik. Und jetzt muss man sagen, vom Klang her ist Oasis auf jeden Fall anders. Also da hört man jetzt die musikalischen Einflüsse nicht so direkt raus, aber vor allem auch vom Stil und der ganzen Ästhetik gibt es da viele Einflüsse, die übernommen wurden. Ich bin in meiner Recherche zum Beispiel auf ganze Werke gestoßen, die sich mit der Bühnenpräsenz und den genauen Bewegungen von Liam Gallagher beschäftigen und damit wie die anderen Bandmitgliedern der Manchester-Bewegung ähneln. Zum Beispiel die Stone Roses, das war eine weitere Band aus der Bewegung, die auch sehr viel Einfluss auf Oasis hatte. Und nicht nur Oasis, auch andere Bands des Britpop wurden von der Manchester-Bewegung beeinflusst und deswegen gilt sie auch so ein bisschen als Vorreiter des Britpop.
Okay, dann kommen wir doch mal zurück von unserem kleinen Exkurs der Manchester-Bewegung und gehen noch mal auf die Band Oasis ein. 1994, Definitely Maybe, wurde released und Oasis steigt auf den britischen Pop-Olymp als Alternative-Rock-Band. Definitely Maybe. Ich habe mir mal die Setlist angeschaut. Viele der größten Lieder, die ich mit Oasis verbinde, sind da gar nicht drauf. Also Wonderwall, Don't Look Back in Anger oder Champagne Supernova zum Beispiel.
Genau, und man muss auch sagen, Oasis wird mit seinem ersten Album eine populäre Band, vor allem in Großbritannien, aber auch darüber hinaus. Der größte Erfolg steht ihnen aber noch bevor, und zwar mit ihrem zweiten Album. Bevor wir darüber reden, müssen wir aber noch einen kurzen Abstecher machen zu einem anderen Event. Und dabei handelt es sich um nichts Geringeres als vielleicht eines der größten Spektakel des Jahrzehnts, das Duell zwischen Oasis und Blur.
Okay, also Oasis und Blur, da denkt man irgendwie direkt an diese Konkurrenz. Oasis hat sich zum Beispiel mal 1996 bei den Brit Awards über Blur lustig gemacht und einen Song von denen parodiert. Daran kann ich mich auch noch erinnern, an diesen legendären Auftritt, auch wenn ich damals noch nicht gelebt habe, aber im Nachhinein hat man das ja schon mitbekommen.
YouTube Evergreen, würde ich sagen, kann man immer noch anschauen, wird mir auch regelmäßig vorgeschlagen.
Ja, also ich meine, ne, das zeigt ja einfach, wie krass dieser Auftritt war, dass einem das heute noch angezeigt wird. Warum haben sich die beiden Bands denn überhaupt so sehr gehasst?
Ja, naja, dazu muss man vielleicht sagen, ob die wirklich so feindselig gestimmt waren, ist natürlich schwer jetzt zu sagen. Ich würde aber sagen, es ist mindestens fragwürdig, denn dass diese Konkurrenz zwischen Blur und Oasis öffentlich so wahrgenommen wurde, das liegt halt vor allem daran, dass die Medien das damals so aufgebauscht haben. Am 12. August 1995 veröffentlicht das Magazin New Musical Express ein Cover und leitet damit eben diesen Kampf der zwei Bands um den Thron des Britpop in Anführungsstrichen ein. Und es gibt auch noch ein Bild dieses Covers, das habe ich dir mitgebracht, Clara. Beschreib das doch mal gerne für unsere HörerInnen, die es gerade nicht sehen können vor sich.
Ja, also es wird Blur vs. Oasis dargestellt und zwar wie in so einem Boxkampf, also wie so ein Plakat für einen Boxkampf. So Kontrahenten im Ring. Zwischen den Buchstaben sind auch zwei Menschen mit Boxhandschuhen. Und Blur with Oasis ist auf so einem roten Hintergrund darunter. Also ganz groß die zwei Gesichter von Frontsängern Liam Gallagher und Damon Albarn von Blur. Damon Albarn, der schaut auch so sehr kühl und kontrolliert. Und Liam Gallagher, der trägt wie immer seine Sonnenbrille und wirkt so ein bisschen so herausfordernd, so ein bisschen auch spöttisch, also sehr dramatisch. Und es geht eben darum, dass Blur und Oasis beide eine Single am selben Tag veröffentlichen und damit um den Platz 1 der Charts kämpfen. Der Titel British Heavyweight Championship macht aber deutlich, dass es hier um mehr als Musik geht, und zwar um den Thron des Britpop.
Genau, aber eigentlich, wie du sagst, geht es halt wirklich nur um eine Chartplatzierung von zwei Singles.
Ich finde, das ist so quatschig. Das ist auch einfach so ein bisschen unseriös. Und diese ganze Idee von einem Kampf darum, wer mehr verkauft, das ist einfach ein bisschen bescheuert. Also das sagt ja gar nichts darüber aus, wie gut die Lieder sind. Und am Ende hat dann Blur den Kampf gewonnen, wenn man so möchte. Aber keine Ahnung, wie viel das wirklich aussagt. Die Single Country House, die hat sich nämlich 58.000 Mal mehr verkauft als die von Oasis. Wow.
Ja, genau. Und jetzt, um nochmal auf den Anfang zurückzugehen, ne, ob die Bands sich jetzt wirklich so gehasst haben. Ich persönlich glaube, die zwei Labels von Blur und Oasis haben sich einfach damals darauf eingelassen und mitgemacht, weil es halt eine extrem gute PR-Aktion war. Mhm. Also auch wenn Blur mehr verkauft hat, am Ende haben sich halt beide Single-Auskopplungen über 200.000 Mal verkauft, also sehr gut. Und deswegen gibt es im Grunde auch keinen richtigen Verlierer bei der Geschichte. Ne? Beide haben einfach extrem viel Hype mitgenommen aus diesem Battle.
Dieses Narrativ von Oasis und Blur als konkurrierende Bands, das hat sich ja in den Folgejahren aber auch festgesetzt in den Köpfen der Britpop-Fans.
Genau, und eine Vermutung, warum diese Gegenüberstellung von Blur und Oasis so gut funktioniert in der öffentlichen Wahrnehmung, ist, dass Oasis ja eine Band ist aus dem englischen Norden, also vor allem aus einer Region, die mit der Arbeiterklasse assoziiert wird, und Oasis kommt ja auch aus diesen Verhältnissen, ist dazu noch bei einem Indie-Label unter Vertrag, also auch vom Image her eher Arbeiter- und DIY-Mentalität. Mhm. Blur hingegen ist aus dem Süden Englands, kommt aus der gehobenen Mittelschicht und ist dazu auch noch bei einem großen Major-Label unter Vertrag.
Es ist also auch ein Kampf für zwei Schichten Englands, der da stellvertretend geführt wird. Und während Blur kurz die Oberhand hält mit ihrer Single-Auskopplung, sind es langfristig die Jungs von Oasis, die sich besser verkaufen. Denn ihr zweites Album, What's the Story Morning Glory, wird ihr renommiertestes und kommerziell erfolgreichstes Album mit weltweit über 22 Millionen verkauften Exemplaren.
Genau, und da sind dann eben auch viele dieser großen Hits drauf, die man heute vor allem mit Oasis verbindet. Und im Vergleich zum Debütalbum sind jetzt auf What's the Story, Morning Glory auch mehr ruhige Songs, wie eben Wonderwall oder auch die Popballade Don't Look Back in Anger. Clara, kannst du damit was anfangen? Ist das so deins?
Ja, schon. Also es ist natürlich auch ein wenig schnulzig, ne? Ich würde mir das jetzt auch nicht immer geben, aber es ist auch ein schöner Song, sehr nostalgisch und melancholisch, und das ist auch irgendwie mein Guilty Pleasure, wenn es um Musik geht, so melancholischer Poprock von früher. Deshalb, ja, ich kann damit definitiv was anfangen.
Ja, ich muss sagen, mir persönlich ist es oft schon ein bisschen too much, also zu kitschig irgendwie, diese Songs wie Don't Look Back in Anger oder Wonderwall. Ja. Also irgendwie cool ist es auf jeden Fall nicht.
Oha.
Ich finde Guilty Pleasure trifft schon ganz gut, aber ich kann auf jeden Fall anerkennen, dass das irgendwie sehr schöne Songs sind, auch wenn ich die privaten nicht so viel höre.
Wonderwall ist jetzt aber auch nochmal dahingestellt. Also Wonderwall ist doch wirklich so ein Song, das ist so ein Party-Rausschmeißer-Song, finde ich. Mhm. Oder so ein Song, den dir so ein schmieriger Typ vorspielt, wenn er sagt, ich kann so gut Gitarre spielen, und dann spielt er die Akkorde von Wonderwall.
Ja, genau.
Also daran muss ich denken.
Ja. Ja, total. Aber zurück zum Album. Da hört man auf jeden Fall neben den Gitarren, die ja so charakteristisch sind wie für Oasis, wir erinnern uns, viele gestrichene Instrumente, die sich zu den Gitarren gesellen. Das ist vielleicht so neben diesen poppigeren, eingängigeren Songs ein Unterschied zum ersten Album. Dafür gibt es von Fans und Kritik viel Lob, was sich dann, du hast es schon angesprochen, auch in diesen sehr hohen Verkaufszahlen spiegelt. Und bis heute ist das Album What's the Story, Morning Glory so eine Art Evergreen, auf das sich irgendwie alle verständigen können. Ne? Irgendwie alle kennen Wonderwall, alle kennen Don't Look Back in Anger, es läuft bis heute im Radio. Und genau, es kommt einfach extrem gut an.
Oasis befinden sich also auf ihrem Höhepunkt, aber du hast am Anfang schon angedeutet, dort können sie sich nicht lange halten. Warum stürzt Oasis denn ab?
Ja, der Absturz beginnt so ein bisschen 1996. In dem Jahr bringt Oasis ihr drittes Studioalbum raus. Be Here Now heißt das. Und obwohl es sich zu Beginn sehr gut verkauft, erfährt es auch viel negative Resonanz, bleibt also so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Auch und vor allem von den KritikerInnen.
Oasis kann also nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Und dabei bleibt es auch in den Folgejahren. Aber war das Album denn wirklich so schlecht?
Ja, auch hier kann man sagen, ähnlich wie bei diesem Kampf gegen Blur, die öffentliche Wahrnehmung von Oasis wurde irgendwie sehr von der britischen Klatschpresse bestimmt. Also es gibt auch nach wie vor viele Fans und Anhängerinnen von Oasis, die dieses dritte Album sehr schätzen, wenn auch weniger als What's the Story, Morning Glory. Aber so oder so, Oasis wird öffentlich oft negativ dargestellt zu dieser Zeit. Man muss aber auch dazu sagen, das liegt nicht nur an der Musik, sondern auch und vor allem an den ganzen Skandalen, die sich zu der Zeit ereignen.
Jetzt wird's spicy. Also du spielst ja bestimmt auf die Brüder Liam und Noel an, oder?
Genau, die sind ja bekannt für ihre Streits und Skandale, die sie teils auch auf offener Bühne austragen. Und auch Drogen haben in diesem ganzen Kosmos eine Rolle gespielt zu der Zeit. Das war dann insgesamt irgendwie so eine toxische Mischung, die die Band nur schwer verkraften konnte.
Ja, wie genau sah die Beziehung denn dann aus? Also weiß man dazu was Genaueres? Also öffentlich war es halt nur Streit.
Also der Autor Paolo Hewitt hat eine sehr lange, ausführliche Biografie über Oasis geschrieben. Der hat die Band während ihres Zenits, also während der gesamten Zeit Anfang bis Mitte der 90er begleitet, war also sehr nah dran. Und darin schildert er eine Szene im Studio von Oasis. Da ist Noel gerade am Essen, dann kommt Liam rein, stürmisch, überzieht ihn mit einer Reihe an Schimpfwörtern. Der Streit eskaliert dann, beide heben die Stimme, es wird vulgär. Und der Anlass ist, dass die beiden gerade ein Lied produzieren und Liam unzufrieden damit ist, wie seine Stimme abgemischt wurde.
Oh Gott.
Dann lässt Noel das Lied nochmal abspielen und plötzlich kippt die Stimmung um 180 Grad. Liam geht zu Noel, sagt mit einem breiten Grinsen im Gesicht, das ist so gut wie ein Beatles-Song. Du weißt gar nicht, wie verdammt gut du bist in dem, was du tust. Und die Szene endet dann mit den Worten von Hewitt, also dem Biografen, ein weiteres Mal hat die Musik die Gallagher-Brüder geheilt.
Es ist, klingt wirklich wie so ein Film. Sehr viel Hassliebe auf jeden Fall, die die beiden füreinander empfinden, nach sehr viel Spannung.
Ja, und an einer anderen Stelle merkt Hewitt auch an, das finde ich auch eine sehr spannende Beobachtung, würde Oasis nur aus Liam bestehen, dann wäre die Band wahrscheinlich vor Selbstzerstörung bedroht und niemals unter Vertrag genommen worden. Wäre allerdings nur Noel Teil der Band ohne Liam, hätte Oasis auch niemals seine Höhepunkte erreicht.
Also es braucht beide. Sie können nicht ohne, aber auch nicht miteinander. Was ein Drama, Hollywood Reif.
Ist vielleicht auch ein bisschen zugespitzt in der Biografie, aber so ein bisschen ist das halt so das Narrativ, das man so um die Brüder gesponnen hat in den Jahren.
Ja, ein Problem auf jeden Fall bei den Gallagher-Brüdern und ihren ewigen Streitereien und ihrem Drama. Die tragen das auch öffentlich aus. Die ganze Welt und allen voran die britische Klatschpresse wird also Publikum für ihr persönliches Familiendrama.
Ja, absolut. Und das richtet sich auch gar nicht immer nur gegeneinander. Also die haben gar nicht nur Streit miteinander, sondern teilweise eskalieren die auch einfach so. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einer Schlägerei, die sich in Bayern zugetragen hat, im Hotel des Münchner Hofs.
Oh Gott.
Dort ist Liam Gallagher unter Einfluss von Kokain betrunken reingelaufen und hat da einen Streit angefangen mit Menschen, die da saßen. der ist dann ein bisschen eskaliert. Also laut Schilderungen flogen dann irgendwann Tische und Stühle und zum Schluss musste ein Großaufgebot von 80 PolizistInnen kommen, um die Meute auseinanderzuzerren. Und Liam verlor dabei beide Schneidezähne und musste am Ende einen sechsstelligen Betrag zahlen. Und daraufhin hat die Band dann einfach mal alle weiteren Auftritte in Deutschland abgesagt.
Was? Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Also,
ja, heftig. Also die haben auf jeden Fall ordentlich auf die Kacke gehauen, auch zu ihrer Zeit, haben halt das Rock'n'Roll-Leben geführt, ne?
Ja. Ja, ein weiterer großer Streit, der trug sich vor einem MTV Unplugged-Auftritt zu. Der führte dazu, dass Liam nicht auftrat. Am Ende stand Noel alleine auf der Bühne und sang die Lieder zur Missgunst von Liam. Der soll betrunken im Publikum gestanden und geflucht haben. Auch eine wilde Story auf jeden Fall. Man merkt an diesen Anekdoten einfach, es geht bei den Streits auch immer um abgesagte Auftritte. Dafür ist Oasis ja leider bekannt. Sowas zieht natürlich die Aufmerksamkeit der Klatschpresse auch auf sich und macht Fans natürlich traurig und führt halt dazu, dass man halt dann nicht mehr so auf die vertrauen kann. Im Fall von Oasis führt es eben auch dazu, dass man die Band neben ihrer Musik mindestens genauso sehr für ihre Ausschreitungen kannte. Nach 1994 kam keine Musik mehr, die die Massen bewegte oder größeren Anklang fand und stattdessen eine endlos lange Reihe an Ausschreitungen und Skandalen.
Genau, und 2009 gab die Band dann auch schließlich ihre Auflösung bekannt. Man muss aber auch noch dazu sagen, zu dieser Zeit waren auch nur noch von der Originalbesetzung Noel und Liam in der Band.
Oh Gott.
Der Rest ist Anfang der 2000er schon irgendwann ausgestiegen. Und genau, 2009 war es dann soweit. Noel ist aus der Band aus Oasis ausgetreten mit der Begründung, er könnte nicht einen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten. Und in den Tagen davor soll es halt wieder mal einen heftigen Streit gegeben haben. Unter anderem soll Liam die Gitarre von Noel zerstört haben, was dann auch wohl der Auslöser für den finalen Bruch gewesen sein soll.
Also, das ist sehr heftig alles. Also kein Wunder, dass die Band dann irgendwann gesagt hat, nee, das mache ich nicht mehr mit. Gut, fassen wir das Wichtigste mal zusammen. Oasis gründet sich 1991, als Liam Gallagher der Rockband The Wayne beitritt und seinen Bruder Noel mit an Bord holt. 1994 veröffentlicht Oasis ihr Debütalbum Definitely Maybe. Dieses wird ein kommerzieller Erfolg und verschafft der Band viel Anerkennung. Oasis wird mit ihren verzerrten Gitarren, Liams markanter Stimme und Noels Texten zur erfolgreichsten Band des Britpop. Medial wird die Band als Gegenentwurf zum Britpop-Konkurrenten Blur inszeniert. 1994 veröffentlicht Oasis dann ihr erfolgreichstes und in vielen Augen auch ihr bestes Album What's the Story Morning Glory und danach geht es bergab. Musik, die nicht mehr an die früheren Erfolge anknüpfen kann, reibt an der Band. Dazu kommen die Streitereien von Noel und Liam. 2009 löst sich Oasis schließlich auf. Jared, Oasis hat sich also 2009 getrennt. 15 Jahre später, also 2024, haben sie dann ihr Comeback angekündigt und seit ein paar Wochen tourt Oasis jetzt durch das UK und danach auch noch durch Amerika. Weiß man denn, wie es zu dieser Wiedervereinigung kam, vor allem nach dieser Auseinandersetzung?
Ja, darüber wird natürlich viel spekuliert, denn das Drama zwischen Noel und Liam war nach der Auflösung von Oasis in 2009 auf keinen Fall vorbei. Also in den vergangenen 15 Jahren haben sich die beiden immer wieder öffentlich, gelinde ausgedrückt, missbilligend gegenüber der anderen Person geäußert. Etwa 2011, als Liam gefragt wurde, ob er sich eine Reunion vorstellen kann und dann geantwortet hat, ich würde lieber, Zitat, meine eigene Scheiße essen, als mit Noel wieder in einer Band zu spielen. Er ist ein miserables Stück Scheiße. Oder 2019, als Noel in einem Guardian-Interview wortwörtlich sagt, ich mochte meine Mutter, bis sie Liam auf die Welt brachte.
Was?
Ja, also die Liste an Beleidigungen und Skandalen, die sich nach 2009 noch ereignet haben, die ist wirklich sehr lang. Das waren jetzt mal nur zwei Highlights, die zeigen, wie intensiv die sich teilweise trotzdem noch gestritten haben.
Das ist so kindisch. Kann man dann überhaupt von einer Versöhnung ausgehen oder wittert man hier eher so eine PR-Aktion aus der finanziellen Not heraus?
Ja, also am Ende wissen das wahrscheinlich nur Liam und Noel und ein paar Eingeweihte, ne, was da jetzt das Motiv hinter ist, wobei diese Geld, Motivation natürlich schon sehr naheliegend ist. So oder so, die Fans sind jedenfalls hyped und freuen sich über diese Wiedervereinigung, Motiv hin oder her. In Internetforen gehen irgendwie alle crazy und freuen sich darauf.
Und die Shows kommen ja auch einfach gut an. Also im Grunde ein großes Nostalgie-Spektakel, denn es gibt ja auch keine neue Musik, sondern sie haben einfach alte Songs.
Genau, sie spielen einfach die Musik aus den 90ern und frühen 2000ern.
Felix Kummer wurde also immer noch nicht geküsst. Noel schreibt immer noch keine neuen Songs für Liam. Da kurzer Funfact, ich dachte immer, in dem Kraftklub-Song Songs für Liam singt er, Ole schreibt Songs für Liam. Aber erst, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, es geht um Ace, es ist Noel. Und ich weiß, Ole.
Ja. Vielleicht gibt es irgendeinen Ole, der Songs für Liam schreibt. Vielleicht wurde Felix Kummer auch schon erlöst.
Ja.
Ja, ich habe im Rahmen der Recherche aber schon viele Stimmen gelesen, die sagen, die aktuellen Shows sind die besten von Oasis seit Mitte der 90er.
Krass.
Und es ist ja auch für viele Millennials die Möglichkeit, nochmal in die eigene Jugend zurückzukehren. Du hast schon gesagt, es ist im Grunde so ein Nostalgiespektakel, weil neue Songs hat Oasis ja auch gar nicht. Und für viele jüngere, dazugewonnene Fans ist es halt die erste Möglichkeit, jemals Oasis live zu sehen. Und ich glaube, das ist halt einfach der Grund, warum sich das gerade so mega gut auch verkauft.
Okay, man kann also daraus schließen, das Comeback ist geglückt und die Menschen sind zufrieden. Und Prügeleien, Koks-Eskapaden oder abgesagte Konzerte sind bisher auch ausgeblieben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der neuen Folge. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Schaut doch gerne in unsere Spotify-Playlist. Da haben wir alle Songs hinzugefügt, über die wir gesprochen haben. Und da könnt ihr auch alle alten Folgen nachhören. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch gerne 5 Sterne da für uns. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ihr könnt auch kommentieren, wenn ihr wollt, wie ihr die Folge fandet.
Wir lesen alle Kommentare.
Ja, das stimmt. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.